Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: Rekordschulden in Corona-Zeiten, ausgesetzte Schuldenbremse. Vor diesem Hintergrund wurde heute der größte Einzelposten im Etat beschlossen, der für Arbeit und Soziales. Und Corona-bedingt ist der besonders umfangreich ausgefallen. Dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber zum derzeit wohl prominentesten Corona-Infizierten der Welt, zu Donald Trump. Der US-Präsident hat seine und die Infektion seiner Frau bekannt gemacht. Infektion heißt natürlich nicht zwingend auch Erkrankung. Aber 31 Tage vor der Wahl in den USA, Frage an Doris Simon, Deutschlandfunk-Korrespondentin in Washington. Da sind die Reaktionen in den USA natürlich schon heftig.
Ja, die Reaktionen, Frau Becker, die sind geprägt von Schock und von Unsicherheit und ehrlich gesagt von so vielen Fragen. Der Arzt des Weißen Hauses hat erklärt, der Präsident fühle sich gut und er könne weiterarbeiten. Aber alle hier in den USA wissen, dass Präsident Trump immer ein Geheimnis um seine Gesundheit gemacht hat. Er hat seine Gesundheitsbulletins nicht wie andere Präsidenten vor ihm veröffentlicht. Zugleich weiß man, dass Donald Trump nie gerne schwach dasteht. Und er hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Er hat die Corona-Pandemie nie ernst genommen. Die Pandemie, die bereits 208.000 Menschen in den USA das Leben gekostet hat. Noch im Fernsehduell am Dienstag hat er sich über seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden lustig gemacht. Der trage immer die größten Masken. Er selber hat ja, und das Protokoll des Weißen Hauses hält sich dran, es nicht gern, wenn in seiner Umgebung Menschen Masken tragen. Das heißt, da sind ganz viele Fragen, die sich die Menschen jetzt stellen. Eine große Unsicherheit in einer Zeit, die hier in den USA sowieso ein unsicherer ist.
Soweit sich das absehen lässt, was heißt die Infektion von Donald Trump für den Wahlkampf?
Eigentlich ist es hier so, dass, wenn man keine Symptome hat, aber infiziert ist, man mindestens 10 Tage in Quarantäne sein sollte. Donald Trump und auch sein Arzt haben, wie gesagt, verlauten lassen, er wolle weiterarbeiten, er wolle von zu Hause arbeiten. Mike Pence, der Vizepräsident, der negativ getestet hat, wird von seinem Wohnort mit seinem Stab aus getrennt arbeiten. Sie sagen, was heißt das für den Wahlkampf? Donald Trump wird sich möglicherweise jetzt erstmal daran halten und keine Wahlkampfauftritte machen. Er hat gestern noch einen Fundraiser gemacht. Er war diese Woche noch sehr viel unterwegs, auch bei Wahlkampfauftritten. Aber es ist schwer vorstellbar, dass der Präsident seine Wahlkampfauftritte komplett einstellt bis zum Wahltag selber. Nicht nur seine Anhänger schätzen das, die wollen ihn sehen, sondern er selber mag das auch sehr gerne. Es motiviert ihn. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass er, wenn es auf den 3. November zugeht, er sehr wohl wieder Wahlkampfauftritte absolvieren wird.
Nun reicht ja gewöhnlich ein Tweet des US-Präsidenten, um die Finanzmärkte nicht nur in den USA, sondern weltweit in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Wie sieht das jetzt aus nach dem positiven Test?
Ja, dieser positive Test ist natürlich das, was niemand, zuallererst Donald Trump, aber auch sonst niemand braucht, auch nicht der Aktienmarkt. An der Wall Street fürchtet man sich ja schon länger vor Streit um den Wahlausgang nach der Wahl und jetzt auch noch der US-Präsident krank. Das hat heute zu großer Unruhe geführt auf den Märkten. Die Anleger haben versucht, überall ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Die Kurse von Ölfirmen wie BP, Dutch und Total sind deutlich heruntergegangen. Flucht in sichere Werte wie US-Staatsanleihen. Tech-Aktien dagegen wurden stark verkauft.
Nun sind Ausschläge an den Finanz- und Devisenmärkten ja erstmal Kurzzeitereignisse. Es heißt zwar, Sie sagen das ja auch, Donald Trump führt seine Amtsgeschäfte weiter, aber es ist ja auch ohne Covid-Infektion einiges festgefahren an wirtschaftspolitischen Projekten in den USA. So liegt das Hilfspaket des US-Kongresses für Airlines und andere Corona-belastete Unternehmen ja weiterhin auf Eis. Wie geht es damit weiter?
Ja, das wird insgesamt eine schwierige Frage werden. Finanzminister Steven Mnuchin hat den Präsidenten diese Woche mehrfach gesehen. Es ist nicht klar, ob zum Beispiel auch Mnuchin erkrankt ist, der wiederum ganz viel mit Nancy Pelosi, der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, wegen eben des Hilfspaketes verhandelt hat und mit anderen Mitgliedern des Kongresses. Das sind alles noch offene Fragen, ob da möglicherweise auch Ansteckungen stattgefunden haben. Unabhängig davon, diese Verhandlungen sind extrem festgefahren. Das Paket wurde diese Woche zwar im Abgeordnetenhaus abgestimmt und ging knapp durch, aber es wird den Senat nicht passieren, weil die Republikaner die von den Demokraten geplanten Hilfsmaßnahmen für viel zu umfangreich halten. Sie wollen nur ein abgespecktes Paket unterstützen. Darüber sind in der Zwischenzeit zum 30.09. die Hilfen für die Fluglinien ausgelaufen. Hier rufen mehrere Fluglinien jetzt dringend um Hilfe für ein neues Hilfspaket. Aber ob das jetzt unter diesen Umständen so schnell, wie es gebraucht würde, dann auch zustande kommen würde, das ist völlig offen.
Es gab am Nachmittag auch frische Daten vom US-Arbeitsmarkt, der sich ja zunächst von diesen ersten ganz dramatischen Corona-Einbrüchen vergleichsweise schnell erholt hat. Aber jetzt, nach diesen frischen Daten, geht das mit der Erholung nicht mehr so schnell weiter. Also Beschäftigungslage in den USA, wie sieht es da aus?
Nein, das sieht überhaupt nicht gut aus. Das hat jetzt noch gar nichts mit der Erkrankung des Präsidenten zu tun. Aber die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Von einer echten Erholung am Arbeitsmarkt, wie man das im letzten Monat noch gehofft hatte, kann überhaupt keine Rede sein. Es sind im September nur 661.000 Arbeitsplätze hinzugekommen. Vor allem im Einzelhandel und im Restaurantgeschäft, aber nicht so, wie man sich das erhofft hatte, dass es in doppelter Höhe weitergehen würde. Und die tatsächlichen Ankündigungen vieler Unternehmen lassen eine weitere Verschlechterung erahnen. Die Zahlen sind nicht gut.
Deutschlandfunk-Korrespondentin Doris Simon war das. Vor der Sendung habe ich das Gespräch aufgezeichnet. 2 Tage Sondergipfel der EU unter dem Eindruck einer heiklen geopolitischen Lage, der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, der Gasstreit zwischen Griechen und Türken. Aber es standen auch ökonomisch relevante Themen auf der Tagesordnung, lang geplante darunter und frisch eskalierte, wie der neue Konflikt um den Brexit. Peter Kapern fasst zusammen.
3 große wirtschafts- und gesellschaftspolitische Felder will die Europäische Union in den kommenden Jahren mit besonderer Intensität beackern. Sie will die Digitalisierung vorantreiben, sie will klimaneutral werden und sie will, um diese gigantischen Aufgaben überhaupt vorantreiben zu können, den Binnenmarkt stärken. Während die EU-Kommission in den kommenden Jahren also ganze Bündel konkreter Gesetzesvorschläge ausarbeiten wird, damit diese 3 Ziele auch erreicht werden, führen die Mitgliedstaaten Grundsatzdebatten über ein Thema, das wie eine gemeinsame Überschrift über allen 3 Politikfeldern steht. Es geht um die strategische Souveränität der Europäischen Union. Beispiel Digitalisierung. Die EU will dafür sorgen, dass gigantische Mengen an Industriedaten nicht mehr in den USA, sondern in Europa gespeichert und genutzt werden, um hier neue Geschäftsideen zu entwickeln und neue Unternehmen gründen zu können. Sie will den Bau von Supercomputern fördern. Sie will durch Investitionen in die Infrastruktur dafür sorgen, dass auch in ländlichen Gebieten 5G, 6G und Glasfaserkabel verfügbar sind. Und sie will eine europäische digitale Identität einführen, damit die Nutzung der digitalen Infrastruktur nach europäischen Regeln und Datenschutzstandards abläuft. Dafür muss, so Kanzlerin Angela Merkel nach dem EU-Gipfel in Brüssel, die Kontrolle über den Prozess der Digitalisierung aber auch bei der EU liegen.
Die digitale Transformation von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft muss natürlich selbstbestimmt gestaltet werden. Wir wollen also digital souverän sein in der Europäischen Union. Und das heißt nicht, dass wir alles, was wir machen, in Europa produziert werden muss, aber wir müssen entscheiden, welche Bereiche wir für so wichtig halten, dass sie zu dieser Souveränität gehören.
Ganz Ähnliches gilt für die anderen großen Politikfelder. Wenn Europa klimaneutral werden will, muss es in Batterietechnik und sauberen Wasserstoff investieren. Die Industrie steht vor einem tiefgreifenden Wandel, den sie nur überleben kann, wenn sie gleichzeitig vor unfairer Konkurrenz geschützt wird. Deswegen arbeitet die Kommission an einer CO2-Grenzsteuer. Und dem Schutz vor unfairer Konkurrenz dient auch das Vorhaben, staatlich subventionierte Investitionen aus Drittstaaten in der EU zu unterbinden. Ursula von der Leyen.
We know that these foreign subsidies from third countries can significantly distort the functioning of our single market and disadvantage EU market operators.
Wir wissen, so die Kommissionschefin, dass diese Subventionen aus Drittstaaten das Funktionieren des Binnenmarktes gravierend verzerren und europäische Marktteilnehmer benachteiligen können. Also auch in diesem Bereich gilt, dass die EU die Souveränität über das Funktionieren ihres Binnenmarktes verteidigen möchte. Rückendeckung erhält die Kommission für ihren Kurs von vielen EU-Mitgliedstaaten, doch es gibt auch Zweifler. Eher marktliberal gesinnte Staaten wie die Niederlande, Dänemark, Schweden, Finnland und die baltischen Länder fürchten, dass sich hinter dem Ruf nach Souveränität in Wahrheit die Forderung nach Protektionismus verbirgt. Diese Grundsatzdiskussion, die die großen ökonomischen Weichenstellungen in der EU begleitet, ist längst noch nicht zu Ende geführt.
Peter Kapern war das. Aus Sicht der Forscher des Prognos-Instituts ist das Fazit eindeutig. Die deutsche Einheit habe sich, so meinen sie, als klassische Win-Win-Situation erwiesen. Nur mit der Trennung zwischen Ost und West komme man 30 Jahre danach nicht weiter. Gräben, so meinen die Prognos-Forscher, gäbe es stattdessen zwischen Stadt und Land und quer durch alle Himmelsrichtungen. Also wo steht das vereinte Deutschland nach 30 Jahren? Das debattierte heute auch der Bundestag. Und da verliefen die Differenzen dann doch ziemlich stark getrennt nach Ost und West. Cecilia Reibele berichtet.
Emotionale Reden, wenig Zwischenrufe, viel Applaus, auch vom politischen Gegner. Die Aussprache zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit war keine Bundestagsdebatte wie jede andere. Mehrere Redner schilderten ihre persönlichen Erfahrungen. Die CDU-Abgeordnete Yvonne Magwas erlebte die Wiedervereinigung als 10-Jährige im Vogtland in Sachsen.
So viele große neue Chancen, Freiheit, Luft zum Atmen. Ich konnte im wiedervereinten Deutschland die prägenden Jahre meiner Schulbildung ideologiefrei erhalten. Und ich konnte studieren, was ich wollte.
Sie sei den mutigen Menschen, die damals auf die Straße gegangen sind, unendlich dankbar, sagte Magwas. Auch AfD-Parteichef Tino Chrupalla würdigte den Mut der Menschen in Ostdeutschland. Diesem habe er es zu verdanken, dass er heute im Bundestag reden könne, sagte Chrupalla, der ebenfalls aus Sachsen stammt. Die DDR sei jedoch mehr als ein System der Unterdrückung gewesen.
Sie war auch Zusammenhalt und Gemeinschaft in Stadt und Land, im Privaten wie im Betrieb. Es gab keinen Luxus, dafür aber viel Hilfsbereitschaft.
Im Privaten habe die Mitmenschlichkeit überwogen, sagte Chrupalla. Das würden heute viele Menschen vermissen. Vizekanzler Olaf Scholz nannte die friedliche Revolution in der DDR und die Wiedervereinigung einen besonderen Moment der Geschichte. Die deutsche Einheit sei eine Erfolgsgeschichte, sagte der SPD-Politiker, auch wenn es noch einiges zu tun gäbe.
Es geht um Löhne und Gehälter, die unverändert unterschiedlich sind. Es geht um die Frage, welche beruflichen Perspektiven existieren, etwa im Hinblick auf Arbeitszeiten. Auch das ist unterschiedlich. Es geht um die Frage der Renten. Auch die sind noch nicht gleich.
FDP-Partei- und Fraktionschef Christian Lindner beklagte, es werde zu wenig über die Erfolgsstorys aus dem Osten gesprochen. Er forderte, die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung zu verbessern und die Voraussetzungen für mehr Unternehmertum zu schaffen.
Machen wir also Ostdeutschland in den nächsten 3 Jahrzehnten zu einem Chancenland. Und wenn jemand gefragt wird, wo gründest du dein Unternehmen, dann soll die Antwort sein, in Cottbus oder in Rostock oder in Bautzen.
Fehlende Chancen bei der Besetzung von Führungspositionen beklagte linken Fraktionschef Dietmar Bartsch. Die Repräsentation der Ostdeutschen sei ein Skandal.
Kein General der Bundeswehr, kein deutscher Botschafter aus dem Osten, kein Rektor einer Uni.
Die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, verwies darauf, dass der Osten auch den Westen geprägt habe.
Deutschland im Jahr 2020 ist ein anderes Land. Wir sind freier, weltoffener, vielfältiger. Wir haben die Demokratie als Grundlage und das ist gemeinsam großartig.
Eine Würdigung im Beitrag von Cecilia Reibele. Corona-bedingt ist eine schwarze Null im Bundeshaushalt in weite Ferne gerückt. Die Schuldenbremse ist erst einmal ausgesetzt. Und das ist der Rahmen für die Debatte im Bundestag über den größten Einzeletat. Das ist der für Arbeit und Soziales. Und der trägt einen deutlichen Corona-Stempel. Volker Finter mal dazu.
Es war schon immer der größte Einzeletat, der des Arbeits- und Sozialministers, aber die Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise haben die vorgesehenen Ausgaben nochmals ansteigen lassen. Von den knapp 164 Milliarden Euro sind allein 106 Milliarden als Bundeszuschuss zur Rentenversicherung vorgesehen, auch um die vereinbarte Rentenerhöhung von knapp 4% finanzieren zu können, die aufgrund der zurückliegenden Lohn- und Gehaltsentwicklung im kommenden Jahr fällig wird. Deutlich mehr, nämlich fast 45 Milliarden Euro, will der Bund im kommenden Jahr für die Grundsicherung nach Hartz IV ausgeben, nach der Einigung mit den Ländern und Kommunen, dass sich der Bund fortan stärker an den Kosten für Unterkunft und Heizung der Arbeitslosengeld-II-Empfänger beteiligen soll. Aber bereinigt um die Sonderausgaben für die Corona-Krise fällt der Haushaltsentwurf sogar noch etwas niedriger aus als der für das laufende Jahr, was darauf hindeutet, dass die zusätzlichen Ausgaben mittel- und langfristig auch wieder eingespart werden müssen. Vor diesem Hintergrund verteidigte Arbeitsminister Hubertus Heil die Verlängerung der Kurzarbeiterregelungen um ein weiteres Jahr als ein wichtiges Instrument, um den notwendigen Strukturwandel in der Wirtschaft zu unterstützen.
Und unsere Aufgabe ist es, meine Damen und Herren, diesen Strukturwandel so zu gestalten, dass die Beschäftigten von heute auch die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen. Und deshalb ist es klug und richtig, dass wir Anreize setzen, im nächsten Jahr Kurzarbeit, wo immer das notwendig und richtig ist, auch mit Weiterbildung zu verbinden.
Heil kündigte auch zeitnah seinen Gesetzentwurf zum Homeoffice bzw. mobilen Arbeiten an, das durch die Corona-Krise eine ganz andere Dimension bekommen hat. Da müsse man nicht mehr lange warten. Die Opposition konnte all das aber nicht überzeugen, besonders nicht die AfD. Da sprach René Springer vom multiplen Staatsorganversagen, weil der Staat nur die Symptome, nicht aber die Ursachen der Probleme, etwa bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende, angehen würde, von der mittlerweile mehr Zuwanderer als deutsche Staatsbürger profitieren würden.
Und da sagen wir, das Ziel muss sein, die Zahl der nicht-deutschen Staatsbürger in Hartz IV auf null zu reduzieren.
Damit aber stand die AfD alleine da. FDP-Mann Johannes Vogel verwies dagegen darauf, dass der Haushaltsentwurf zu wenig nach vorne gerichtet sei und der Anreiz fehle, die Krise durch ein stärkeres Wachstum zu bewältigen, was für die FDP nur durch Steuersenkungen geht.
Warum machen wir den Unternehmen denn nicht jetzt steuerlich einfacher, in Zukunftsaufgaben zu investieren? Warum entlasten wir sie nicht jetzt bei Neueinstellungen? Warum verkünden sie nicht jetzt, dass sie alle weiteren bürokratischen Belastungen, die sie ja weiterhin planen, für die nächsten Monate zumindest zurückstellen?
Gesine Lötsch von der Linken sieht dagegen in dem von der Regierung begrüßten leichten Rückgang der Arbeitslosenstatistik nur eine optische Täuschung.
Da sind Menschen, die älter sind als 58 und Arbeitslosengeld 1 oder 2 beziehen, nicht drin. Da sind ein Eurojobber nicht drin. Da sind Menschen in geförderten Arbeitsverhältnissen nicht drin. Also die eigentliche Arbeitslosigkeit liegt viel, viel höher. Sie liegt bei 3,6 Millionen und das ist viel zu viel.
Aber die Koalitionspartner ließen diese Kritik an sich abperlen und halten ihre Planung in dieser Phase für angemessen. So erklärte der CDU-Sozialpolitiker Peter Weiß.
Ich finde, das, was wir als Bundestag zusammen mit der Bundesregierung initiiert haben, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, um die Konjunktur anzukurbeln, um Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen, das wirkt.
Abgeschlossen werden die Etatverhandlungen erst Anfang Dezember. Und bis dahin dürfte es noch einige Feinkorrekturen geben, mehr aber auch nicht.
Volker Fintermer war das. Vorschnelle Vergleiche verbieten sich. Auch sind die Summen, um die es im Fall Wirecard ging, um einiges höher. Aber Parallelen zwischen dem gefallenen Online-Zahlungsdienstleister Wirecard und einer Firma, die sich mit Leasinggeschäften beschäftigt, gibt es doch. Grenke heißt das Unternehmen, das jetzt ebenfalls durch Seltsamkeiten in der Bilanz auffällig geworden ist. Oder sind vielleicht die Behörden diesmal nur viel sensibler? Bianca von der Au dazu.
Es sind ähnlich harte Vorwürfe wie im Fall Wirecard. Der Leasinganbieter Grenke soll seine Bilanzen manipuliert haben, soll durch Unternehmenszukäufe Scheingewinne von über 100 Millionen Euro verbucht haben. Die Vorwürfe stammen von einem britischen Investor namens Fraser Perring. Vor gut 2 Wochen veröffentlichte er einen 64 Seiten langen Bericht. Darin spricht er von einem Betrugsfall von massivem Ausmaß. Der Aktienmarkt reagierte prompt. Die Grenke-Aktie stürzte um 40% ab, hat sich mittlerweile aber wieder leicht erholt. Stefan Risse von der privaten Vermögensverwaltung Arcatis hält die Vorwürfe für falsch, räumt aber ein, dass die Komplexität des Geschäftsmodells, ähnlich wie bei Wirecard, manche Vorgänge schwer durchschaubar macht.
Wir sehen vor allem eben diese kriminelle Energie nicht, diesen Betrug überhaupt nicht. Grenke muss aufräumen, Grenke muss transparenter werden. Es gibt ja nun auch diese Sonderprüfung, eben analog zu dem, wie wir es auch bei Wirecard gesehen haben. Und die wird bei Grenke, so sehen wir es jedenfalls, eben nicht hervorbringen, wie bei Wirecard, dass man Unterlagen nicht erhalten hat und dass man es gar nicht richtig prüfen konnte, sondern dass der Kern der Vorwürfe ausgeräumt wird.
Man muss dazu sagen, dass Arcatis stark in Grenke-Aktien investiert ist und daher natürlich kein Interesse an einem Kursabsturz hat. Anders der britische Leerverkäufer Perring, der die Vorwürfe in die Welt setzte. Er wettet auf Kurseinbrüche und verdient daran, auch im Fall Grenke. Da ist auch Eigeninteresse im Spiel. Andererseits hat Paring mit seinen Attacken gegen Unternehmen schon einiges angestoßen. Der Brite war einer der ersten, die Zweifel an dem Geschäftsmodell von Wirecard hatten und Recht behielten. Firmengründer Wolfgang Grenke wehrt sich heftig gegen die Vorwürfe. Er spricht von Unterstellungen und falschen Fakten. Marktbeobachter Andreas Lipko von der Comdirect hält das für glaubwürdig.
Also ich glaube, aufgrund auch der langen Beständigkeit des Unternehmens, das Unternehmen wurde 1978 gegründet und ist ja seitdem auch wirklich konstant am Markt aktiv. Ich glaube einfach, dass man bestimmt auch ein Haar in der Suppe finden kann. Aber eben auf der anderen Seite glaube ich, dass die Anschuldigungen insgesamt einfach zu schwerwiegend sind und ich mir nicht vorstellen kann, dass diese in Gänze wirklich auch zutreffend sind.
Doch sind die Vorwürfe noch nicht aus der Welt. Die zuständigen Behörden prüfen derzeit mit allen Mitteln. Nach Medienberichten ist Grenke in den Fokus der Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls gerückt. Und die Aufseher der BaFin haben eine Sonderprüfung von Grenkes Geschäften gestartet. Das ist eine Lehre aus den Versäumnissen und Verfehlungen rund um den Fall Wirecard, glaubt Edgar Löw, Professor für Bilanzierung an der Frankfurt School of Finance.
Also solche Vorwürfe wie Bilanzfälschung, die sind ja sehr ernst zu nehmen. Und vom Kapitalmarkt werden solche Vorwürfe immer ernsthaft betrachtet und auch bestraft, wenn solche Gerüchte in die Welt kommen. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir eine Aufsichtsbehörde haben, die erstens schnell handelt und zweitens dann auch sachgerecht handelt.
Anleger und Behörden sind aufgeschreckt und reagieren nervös. Der gigantische Betrugsskandal des einstigen DAX-Konzerns Wirecard ist erst vor 3 Monaten aufgeflogen und sitzt allen noch in den Knochen. So etwas will man kein zweites Mal erleben.
Bianca von der Au war das. Irritationen also um die Leasingfirma Grenke, die ist im MDAX notiert. Ist nicht das Top-Thema heute, aber bleiben wir dort. Dorothee Holz, wie sah das mit dem Kurs heute aus?
Also der hat ganz schön heftige Sprünge gemacht, dass die Geldwäscheeinheit des Zolls Grenke unter die Lupe nimmt. Das hat den Kurs vorbörslich und zu Handelsbeginn deutlich gedrückt. Am Ende des Tages stehen die Aktien aber 0,25% höher, denn Grenke hat auf Geschäftsebene besser abgeschnitten als gedacht. Die Aktien haben sich aber vom Absturz nach den ersten Betrugsvorwürfen noch lange nicht erholt.
Top-Thema aber heute die Covid-19-Infektion des US-Präsidenten. 31 Tage vor der Wahl und wenn schon ein einzelner Tweet von Donald Trump die Märkte in Aufruhr versetzen kann, dann lässt die Infektion ja jetzt das Schlimmste befürchten. Aber Frau Holz, gemessen daran geht's aber noch in den USA und hier, oder?
Absolut. Das wird natürlich auch in den nächsten Tagen noch die Stimmung beherrschen, je nach Verlauf der Krankheit. An den Finanzmärkten war man zunächst ganz schön geschockt. Das hat ja tatsächlich großen Einfluss auf die US-Wahlen. Der DAX tauchte in der Spitze um knapp 1,5% ab, aber die Gemüter haben sich zum Handelsschluss deutlich beruhigt. Der DAX nur noch mit 0,4% im Minus, fällt auf 12.682 Punkte. Der Dow Jones gibt 0,5% nach, die Technologiebörse Nasdaq gut 1%.
Sensibel reagieren ja auch immer die Devisenmärkte auf solche externen Neuigkeiten und auch das Öl.
Der Dollar steigt, die Weltreservewährung gilt in Krisenzeiten dann doch noch als sicherer Hafen und damit fällt der Euro auf einen Dollar 17,14. Heftige Reaktionen tatsächlich am Ölmarkt. Der Preis für US-Leichtöl fällt um 3%.
Gucken wir auf den DAX. Welche Werte fielen da besonders auf?
Da fällt Bayer besonders auf und zwar besonders schlecht. Gestern gab es bei den Papieren schon einen Kursrutsch von sage und schreibe 13%. Heute geht es um weitere 3,3% runter. Das liegt an den sehr schwachen Geschäftsaussichten. Bayer will Milliarden einsparen. Dazu kommt ja noch die ungeklärte Rechtsfrage im Glyphosat-Streit. Die Anleger fliehen aus dem Papier. Außer Bayer werden auch besonders konjunktursensible Aktien verkauft. Anleger greifen stattdessen zu sogenannten defensiven Werten, also Aktien, die nicht so sonderlich konjunkturabhängig sind. Dazu zählen die Energieversorger E.ON und RWE, die heute die Kursliste mit einem Plus von fast 2% anführen.
Und die Nebenwerte noch einmal, über Grenke haben wir ja schon gesprochen. Andere aus den hinteren Reihen, andere aus den kleineren Indizes mit Bewegung?
Ja, da fällt vor allem im MDAX eine Aktie auf, und zwar die Aktie von Hochtief. Die ist nämlich um 13% nach oben geschossen. Der Baukonzern ist im Fokus. Es geht dabei sehr europäisch zu. Der französische Baukonzern Vinci greift nach der Industrieleistungssparte des spanischen Hochtief-Eigentümers ACS. Da ist von einem Angebot von gut 5 Milliarden Euro die Rede, was die Schulden der Spanier deutlich reduzieren würde.
Die Aktien unter Trump-Testeindruck. Wie sah es bei den Anleihen heute aus?
Die Anleihen verteuern sich. Die Umlaufrendite sinkt entsprechend um 3 Basispunkte auf minus 0,55%. Und Gold gilt natürlich in Krisenzeiten, in solchen unruhigen Zeiten, auch als sicherer Hafen. Der Goldpreis legt gegenüber dem zweiten Fix hin um 5 Dollar zu auf 1.907 Dollar.
Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Anja Reinhardt. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.